Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die Leidenszeit für Allergiker könnte in diesem Jahr besonders lang ausfallen. Die ungewöhnliche Wärme und Sonne in diesen Tagen lässt Pollen von Frühblühern fliegen. Die Natur startet früher als gewöhnlich. In Bayern startet jetzt auch ein Polleninformationssystem, das die Betroffenen schneller warnen soll als bisher. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es heute in Umwelt und Verbraucher um die Abrechnung an der Elektrotankstelle, um Styropor und Recycling und um das Klima. In den USA plant Präsident Donald Trump die Einberufung einer Expertengruppe, die seine Sichtweise zur Erderwärmung teilt. Im Verbrauchertipp sagen wir Ihnen schließlich, wie der Stiftung Warentest vegetarische und vegane Aufschnitte geschmeckt haben. Für fast ganz Deutschland registriert der Deutsche Wetterdienst momentan eine hohe Belastung mit Erlenpollen. In Bayern wird die Pollenvorhersage des Deutschen Wetterdienstes künftig ergänzt um Daten, die die Empfänger noch schneller erreichen sollen. Das elektronische Polleninformationsnetzwerk arbeitet mit Daten in Echtzeit, so der Anspruch. Und Susanne Lettenbauer sagt Ihnen, wie es im Einzelnen funktioniert.
Wir befinden uns hier oben auf der sogenannten Messterrasse des Karlsruhe Institute of Technology.
Mit einer weiten Armbewegung zeigt Hans-Jörg Wiesböck vom Gesundheitsamt Garmisch auf einen kühlschrankgroßen Apparat vor ihm und die umliegenden Wiesen und Wälder ringsum bis hin zur nahegelegenen Zugspitze. Kiefer, Birke, Gräser, Tanne. Rund um das Dach der Forschungsstation Garmisch-Partenkirchen fliegt nahezu das ganze Jahr das, was Allergikern den Atem raubt. Doch wann genau welche Pollen in welchen Mengen in der Luft sind, musste bisher umständlich manuell mit Pollenfallen analysiert werden. Der kühlschrankgroße Apparat des neuen elektronischen Polleninformationsnetzwerkes, kurz IPIN, erledigt das ab sofort digital, erklärt Gesundheitsexperte Wiesböck.
Also gesammelt wird es letztendlich immer im Abstand von mehreren Stunden. Da wird über eine gewisse Zeit quasi die Luft in der Umgebung eingesaugt und dann auf einem Messträger dazwischen geschaltet sind noch mehrere Filter, um letztendlich sicherzustellen, dass jetzt nur Pollen und keine sonstigen in der Luft befindlichen kleinen Schwebstoffe dann mit hineingesogen werden, um letztendlich die Messung möglichst präzise gestalten zu können.
Die eingesaugten Pollen werden auf kleinen, klebrigen Messplättchen fixiert, erwärmt und verteilen sich gleichmäßig unter einem Mikroskop. Spezielle Kameras fotografieren die Pollen, analysieren und schicken die Ergebnisse online an einen zentralen Rechner.
Also ein Messzyklus dauert komplett 3 Stunden. Das heißt, in diesem Messzyklus erfolgt letztendlich die Beimpfung, des Weitertransportierens, die Analytik und dann das Abwerfen wieder des benutzten Plättchens.
Das Einsauggeräusch ist deutlich zu hören. Rund um die Uhr soll so ab diesem Frühjahr der Ist-Zustand des Pollenflugs für Betroffene und Forscher auf einer Webseite zur Verfügung gestellt werden.
Letztendlich ist es für denjenigen, der pollensensibel ist und der dadurch auch gesundheitliche Beeinträchtigungen erfährt, ist es halt möglich, dass er beispielsweise seine Joggingzeit anpasst.
Mithilfe des IPIN, des elektronischen Polleninformationsnetzwerkes, erhofft sich das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, LGL, genaue Daten über in der Luft befindliche Pollen, den genauen Blühzyklus von Bäumen und eventuelle Veränderungen durch den Klimawandel, so Caroline Herr, LGL-Expertin. Der Unterschied zu herkömmlichen Messungen:
Das ist keine Prognose, sondern es ist quasi nahezu Echtzeit. Was im Moment gerade fliegt, soll erfasst werden, möglichst repräsentativ und flächendeckend für Bayern. Da sind auch diese 8 Standorte gewählt worden. Es ist eine Vorstudie gemacht worden mit 27 Standorten. Man hat dann mit verschiedenen Verfahren ermittelt, dass diese 8 Standorte da geeignet sind, in der Gesamtschau ein Bild sozusagen für Bayern zu geben.
Das IPIN-System sei zudem lernfähig, erklärt Projektleiterin Herr. Neuartige Pollenarten, die durch den Klimawandel in den kommenden Jahren häufiger auftreten könnten, werden parallel von Forschern analysiert, kategorisiert und in die Software eingespeist.
Die Allergiker erfahren relativ schnell, was sozusagen fliegt. Sie können sich dann überlegen, ob sie ihre Medikamenteneinnahme anpassen, ob sie bestimmte Aktivitäten anpassen. Man erhofft sich eine Verbesserung im Hinblick auf Lebensqualität.
Momentan sind 6 der 8 elektronischen Pollenmonitore in ganz Bayern verteilt. In den Landkreisen Altötting, Garmisch-Partenkirchen, Hof, Marktheidenfeld, Mindelheim und Viechtach. Geplant sind im ersten Halbjahr 2019 noch Standorte in München und Feucht bei Nürnberg. Mit Hilfe des IPIN-Systems erhofft sich das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit außerdem Daten für die bayerische Klimaanpassungsstrategie. Ein Maßnahmenpaket des Freistaats, das bei der Analyse und Stabilisierung der biologischen Vielfalt und Ökosysteme in Bayern, aber auch ganz Europas, helfen soll. Der Mehrwert für Betroffene: Für die Zukunft ist eine Smartphone-App geplant, die bei Pollenflug auch Push-Meldungen verschicken kann. Der Nutzer kann die Pollen in der App personalisieren, auf die er besonders stark reagiert. Aber momentan muss man sich noch mit der Online-Version zufrieden geben.
Ein neues Pollen-Informationssystem für Bayern. Susanne Lettenbauer berichtete darüber. Einmal voll tanken. Wer mit Benzin oder Diesel fährt, weiß hinterher genau, wie viel Kraftstoff im Tank gelandet ist. Beim Strom ist das derzeit noch anders. Viele Ladesäulen berechnen die Aufladung nach der Zeit und die Stromaufnahme ist je nach der verwendeten Technik auch außerordentlich unterschiedlich. Die Infrastruktur für die Elektromobilität wächst schnell. Derzeit werden täglich etwa 5 Ladesäulen neu installiert. Höchste Zeit also, das Chaos zu beenden. Derzeit läuft noch eine Übergangsfrist, um die Eichung von Ladesäulen nachzuholen. Und Kai Rüßberg berichtet darüber.
Einmal tanken, 10 Euro. Autofahrer würden sich wundern, wenn das Benzin an der Tankstelle nicht pro Liter berechnet wird. Für Elektroautofahrer ist das beim Aufladen mit Strom an der Ladesäule zurzeit der Normalfall. Egal wie viele Kilowattstunden in die Batterie passen, Kunden müssen bei vielen Anbietern einen Pauschalpreis zahlen. Elektromobilitätsprofessor Friedbert Pautzke von der Hochschule Bochum ist über eine solche Preisgestaltung nicht glücklich.
Das ist im Moment eine Notlösung, aber für die Durchsetzung der Elektromobilität natürlich kontraproduktiv, weil jeder Nutzer möchte natürlich das bezahlen, was er bekommen hat und möchte auch natürlich wissen, in welcher Zeit er wie viel Energie für welchen Preis laden kann.
Grundsätzlich gibt es 3 Varianten bei der Ladegeschwindigkeit. Anschlüsse mit 230 Volt Haushaltsstrom laden das Auto nur langsam, sind aber oft noch kostenlos. Stärkere Normalladungen mit Wechselstrom werden mit etwa 2 bis 7 Euro pauschal und Schnelllader mit Gleichstrom mit 8 bis 10 Euro pauschal berechnet. Letztere werden für Langstreckenfahrten meist an Autobahnraststätten eingesetzt. Ursache für die Pauschalpreise ist, dass bei fast allen Anbietern versäumt wurde, sich an die bereits seit 4 Jahren gültige Eichpflicht zu halten. Demnach müssten die Ladesäulen ein revisionssicheres Messsystem besitzen, das präzise den Stromfluss misst und auch die sichere Übermittlung und Speicherung der Daten umfasst.
Das ist ein temporäres Problem. Also überall werden jetzt Ladesäulen aufgebaut und jetzt müssen Module dafür entwickelt werden, die man dann einfach in die Ladesäulen einbaut. Es gibt schon einige Anbieter, die da was entwickelt haben, die da auch die Module schon anbieten, aber es ist noch nicht sehr weit verbreitet. Das ist also gerade im Moment eines der Probleme, um die sich die Fachleute kümmern.
Doch viele Fachleute glauben nicht, dass innerhalb des nächsten Monats bereits wie gefordert umgerüstet wird. Gleichzeitig gibt es einen Wildwuchs an Tarifsystemen für den Ladestrom. So formuliert es das für die Preisangabenverordnung federführende Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Die Verbraucher werden dadurch vom Umstieg auf ein Elektroauto abgeschreckt, warnt Marion Jungblut vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Es ist so, dass jetzt Eile geboten ist. Das Tarifchaos an den Ladesäulen muss schnellstmöglich behoben werden, damit, wenn Elektromobilität wirklich zum Verkaufsschlager wird, die Leute an den Ladesäulen faire und transparente Bedingungen vorfinden und nicht dann im Nachhinein das Gefühl haben, dass sie auf eine Technologie gesetzt haben, wo die Infrastruktur nicht verbraucherfreundlich ist.
Die Verbraucherorganisation setzt sich für eine eindeutige Auszeichnung und Abrechnung nach der erworbenen Strommenge ein, so wie es eigentlich auch vom Gesetzgeber gefordert wird. Doch dafür wäre ein zertifiziertes Mess- und Abrechnungssystem notwendig.
Den erhofften Markthochlauf bei Elektroautos, wenn der jetzt wirklich dieses oder nächstes Jahr startet, also das heißt, viele Leute zum Elektroauto greifen, dann darf es nicht passieren, dass sie dann vor der Ladesäule stehen und feststellen, dass sie damit nicht klarkommen oder das Gefühl haben, über den Tisch gezogen zu werden.
Insbesondere für die teuren Schnellladeanschlüsse mit Gleichstrom gibt es noch keine geeichten Säulen am Markt. Mindestens 6.000 davon gibt es in Europa. Ein Anbieter hat jetzt eine Lösung angekündigt, doch es wird wohl noch eine Zeit dauern, bis dafür die Produktion hochgefahren wird. Erwartet wird, dass die Eichämter auch nach dem 1. April noch ein Auge zudrücken werden und die Fristen erneut verlängern. Sonst müssten ab April die meisten Ladesäulen stillgelegt werden.
Chaos an der Ladesäule, Kai Rüßberg berichtete. Und an dieser Stelle eine Meldung: Luftverschmutzung aus dem Verkehr ist einer neuen Studie zufolge für rund 13.000 vorzeitige Todesfälle jährlich in Deutschland verantwortlich, laut der heute veröffentlichten Untersuchung des umweltnahen Forschungsinstituts International Council on Clean Transportation kommt Deutschland damit auf den 4. Rang weltweit. Nur in China, Indien und in den USA stürben demnach mehr Menschen vorzeitig an Krankheiten, die durch Ozon, Feinstaub und andere Luftschadstoffe ausgelöst werden. Zu unserem nächsten Thema. Er ist meist weiß und besteht überwiegend aus Luft. Der eigentliche Rohstoff ist allerdings Erdöl. Styropor wird für viele Verpackungen verwendet und man kann es auch recyceln, doch das ist derzeit Gegenstand eines Streits zwischen der Industrie und der neuen Zentralstelle Verpackungsregister. Denn um den Stempel recyclingfähig zu bekommen, müsste mehr Styropor auch tatsächlich wiederverwertet werden. Die Einstufung ist wichtig, denn es geht auch um Geld. Annette Eversberg hat mit beiden Seiten gesprochen.
Man kann das Material schon am Ton erkennen, wenn man es schneidet oder mit den Händen biegt. Dann, wenn man den Föhn oder auch den Kühlschrank aus seiner Verpackung befreit. Styropor, auch Airpop genannt, gilt als stabile Verpackung für Geräte aller Art. Sogar für Isolierbehälter, in denen Medikamente und Organe transportiert werden. Und seine Herstellung klingt ein bisschen nach Popcorn machen.
Das ist ein Kunststoff und es wird als Granulat über heißen Wasserdampf expandiert sozusagen, deswegen auch der Name EPS, expandiertes Polystyrol. Und dann verkleben die Perlen, sind dann angewachsen auf ein Vielfaches des ursprünglichen Granulats und bestehen am Ende dann aus 98% Luft etwa und 2% Kunststoff.
Sagt Mara Hanka, Sprecherin der Fachgruppe Airpop der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen in Bad Homburg. Und sie nennt die Vorzüge von Airpop-Verpackungen, bei denen es immerhin seit 2015 ein Wachstum von 13,8% gegeben hat.
Das ist nämlich die besondere Stoßfestigkeit, auch die Unempfindlichkeit beim Fall. Da wirkt das Material im Grunde wie eine Knautschzone im Auto. Es isoliert ganz hervorragend und das Material ist vor allen Dingen auch für den Lebensmittelkontakt zugelassen. Das ist dann wichtig, wenn also der Frischfisch transportiert wird, meistens aus den skandinavischen Ländern, aber natürlich auch hier in Deutschland gerne auf den Tisch kommt.
Derzeit werden 80% aller Airpop-Verpackungen als Werkstoff wiederverwertet. So, wie es das Verpackungsgesetz vom 1. Januar 2019 vorgibt. Es verlangt von Kunststoffverpackungen schon vom Design her so beschaffen zu sein, dass sie leichter als bisher recycelt werden können. Außerdem sollen auch neue Produkte schon einen Recyclinganteil oder auch nachwachsende Rohstoffe enthalten. Das Ziel ist, bis 2022 90% aller Kunststoffprodukte wiederzuverwerten. Für das Recyceln von Airpop gibt es entsprechende Verfahren in den Niederlanden, aber auch in Deutschland. Dennoch kämpft die Styroporbranche derzeit um die Anerkennung der Recyclingfähigkeit ihrer Produkte. Denn rund 20% aller Styroporverpackungen oder Füllmaterial landen im gelben Sack bzw. der gelben Tonne und werden nicht wiederverwertet. Und Gunda Rachot, Chefin der neu geschaffenen zentralen Stelle Verpackungsregister und zuständig für die Einstufung von Materialien, muss nach anderen Richtlinien urteilen.
Styropor wird nicht aussortiert und wird auch nicht einem Recyclingverfahren zugeführt. Das ist eine Vorschrift, die das Gesetz macht und insofern ist es konsequent, dieses dann als nicht recyclingfähig einzustufen.
Nicht recyclingfähig, dieses Urteil droht jetzt die gesamte Airpop-Produktion zu treffen. Denn nach dem neuen Verpackungsgesetz gilt ein Material nur als recyclingfähig, wenn in der Praxis auch tatsächlich alles recycelt werden kann. Nicht recyclingfähig bedeutet aber für Hersteller von Verpackungen, sie müssen deutlich höhere Pflichtbeiträge an die Unternehmen des dualen Systems zahlen, die im gesetzlich festgelegten Abfallkreislauf deren Entsorgung übernehmen. Dagegen wehrt sich Industrievertreterin Mara Hanka, denn
es gibt Möglichkeiten der Verwertung. Wir sehen das im Baubereich. Es gibt Möglichkeiten, das Material auch chemisch zu recyceln oder rohstofflich zu recyceln. Da gibt es mittlerweile unterschiedliche Verfahren in Europa, aber auch in Kanada, die wir testen. Aber es steht und fällt eben mit der Sortierung aus dem gelben Sack.
Denn die funktioniert noch nicht. Dabei sieht Zentralstellenchefin Gunda Rachot durchaus das Dilemma der Styroporhersteller.
Der Hintergrund, warum es nicht aussortiert wird, ist in der Regel, dass es eine zu geringe Menge ist, sodass es nicht wirtschaftlich ist, separate Sortieraggregate dafür zu betreiben.
Allerdings sieht Industrievertreterin Hanka hier nicht die Hersteller von Airpop, sondern die Entsorger am Zuge. Die müssten die entsprechenden Strukturen für die Aussortierung aus den gelben Tonnen oder Säcken schaffen.
da gilt es einfach anzusetzen mit denen, die hier Einfluss nehmen können. Das sind die Sortierer, aber natürlich auch die Verarbeiter und die Verwender, die hier zusammenkommen, um Lösungen zu entwickeln.
Ein Weg ist die Wertstofftonne, in der auch Styropor gesammelt werden könnte. Doch die hat sich bisher in wenigen Kommunen durchgesetzt. Das Sammeln durch den Verbraucher oder die Rücknahme durch den Händler wären weitere Wege, auch die letzten 20% Airpop-Verpackungen noch zu recyceln. Gelänge das, könnte die Einstufung von Styropor oder Airpop als nicht recyclingfähig wieder rückgängig gemacht werden, betont Gunda Rachut von der Zentralstelle Verpackungsregister.
Sobald eine Verpackung dann doch aussortiert wird und recycelt wird, wird sie auch entsprechend eingestuft.
Das Spannungsverhältnis von Styropor und Recycling beleuchtete Annette Eversberg. Die Erforschung des menschengemachten Klimawandels ist zuerst Sache von Physikern, Meteorologen und anderen Naturwissenschaftlern. Die Grundlagen dazu stammen aus dem 19. Jahrhundert. Doch die Erkenntnis, dass der Mensch die Erdatmosphäre erwärmt und dies einschneidende Konsequenzen für unseren Lebenswandel haben kann, ist natürlich auch enorm politisch. US-Präsident Donald Trump leugnet den Stand der Wissenschaft in diesem Punkt und er hat jetzt eine Arbeitsgruppe geschaffen, die seiner Sichtweise nahestehen und ihm Argumente liefern soll. Martin Ganselmeier dazu.
US-Präsident Donald Trump hält den vom Menschen verursachten Klimawandel für Schwindel. Selten lässt Trump eine Gelegenheit aus, sich über die Warnungen von Wissenschaftlern und Politikern lustig zu machen. Bei jedem Kälteeinbruch in Washington twittert Trump, was ist bloß mit der Klimaerwärmung passiert? Und auf Wahlkampfveranstaltungen fragt er seine Anhänger, wer von euch glaubt an die Erderwärmung, der hebe die Hand.
Who believes in global warming? Raise your hand. Wow. Not much, huh?
Also nicht sehr viele, fühlt sich Trump beim Blick in die Menge bestätigt. Umso verärgerter war der US-Präsident Ende November, als ihm der Klimabericht seiner eigenen Regierung widersprach. 13 Bundesbehörden hatten auf 1600 Seiten zusammengestellt, wie sehr die Vereinigten Staaten jetzt schon den vom Menschen verursachten Klimawandel zu spüren bekommen. Trump ließ den Bericht bewusst einen Tag nach dem Thanksgiving-Feiertag am Black Friday veröffentlichen, weil viele Amerikaner dann noch den Truthahn verdauen oder shoppen gehen. Dennoch wandte sich der Klimaforscher Michael Oppenheimer von der Universität Princeton mit der wichtigsten Botschaft des Berichts an die Öffentlichkeit.
Climate change is here, it's happening, it's now.
Der Klimawandel ist hier und er passiert jetzt. Die Amerikaner zahlen bereits für die Folgen und leiden darunter. Es ist eben kein abstraktes Problem mehr, das uns erst irgendwann in einigen Jahrzehnten trifft.
Besonders stört Trump eine Erkenntnis der Regierungsbehörden, die noch dazu das Pentagon teilt, dass der Klimawandel auch die nationale Sicherheit Amerikas bedroht. Um solchen Aussagen widersprechen zu können, plant das Weiße Haus nun die Schaffung einer Ad-hoc-Gruppe aus Wissenschaftlern, die den Klimawandel entweder ganz leugnen oder bezweifeln, ob er von Menschen verursacht wird. Ein erstes Treffen fand Ende der vergangenen Woche im Weißen Haus statt. Unter den Teilnehmern waren laut Washington Post mehrere Wissenschaftler, die seit langem den Erkenntnissen der großen Mehrheit der Klimaforscher widersprechen. Die Leitung der Ad-Hoc-Gruppe soll der emeritierte Physikprofessor der Universität Princeton, William Happer, übernehmen. In Interviews vertritt Happer die umstrittene These, Kohlendioxid sei besser als sein Ruf, weshalb die Menschen mehr fossile Energien verbrennen sollten.
Die Dämonisierung von Kohlendioxid ist wie die Dämonisierung der Juden unter Hitler. Kohlendioxid ist ebenso nützlich wie die Juden.
Für die geplante Ad-Hoc-Gruppe des Weißen Hauses hat William Happer mehrere Wissenschaftler gewonnen, die sich seit langem in der sogenannten CO2-Koalition engagieren. Die Klimawandelskeptiker erhalten Forschungsgelder aus Stiftungen der Gebrüder Koch, die mit Öl und anderen fossilen Energieträgern zu Milliardären wurden. Weitere Forschungsgelder kommen aus der Stiftung des ultrarechten Milliardärs Robert Mercer. US-Präsident Trump muss noch offiziell entscheiden, ob und wann die Ad-Hoc-Gruppe ihre Arbeit aufnehmen kann. Doch schon jetzt gilt die geplante Zusammensetzung den meisten Wissenschaftlern als durchsichtiges Manöver. Die Washington Post zitiert den Geographieprofessor der Universität von Hawaii, Camilo Mora. Tausende unabhängige Studien aus aller Welt kommen zum gleichen Ergebnis, dass sich das Klima verändert, dass wir dafür verantwortlich sind und dass die Folgen meistens schlecht sind.
US-Präsident Trump hat eine Arbeitsgruppe zum Klimawandel zusammengestellt und ihr designierter Chef versucht, die Bewertung von CO2 in der Atmosphäre durch die Wissenschaft mit der Judenverfolgung der Nazis zu vergleichen. Martin Ganselmeier berichtete darüber.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sie sehen aus wie Wurst und sie sollen möglichst auch so schmecken. Vegetarische Ersatzprodukte für Salami, Lionna oder Mortadella gibt es inzwischen fast überall im Kühlregal und etwa 8% der Konsumenten greifen auch zu. Meist aus ethischen Gründen, denn Vegetarier und Veganer wollen keine Produkte, für deren Herstellung ein Tier leiden musste. Wie gut dieser Ersatz ist, hat die Stiftung Warentest untersucht. Die Ergebnisse schildert Dieter Nürnberger im Verbrauchertipp.
Auf den ersten Blick sind einige Veggie-Produkte kaum von traditionellen Wurstprodukten aus Fleisch zu unterscheiden. Beim Verzehr hingegen vermissten die Verkoster der Stiftung Warentest den festen Biss, vor allem bei den salami-ähnlichen Aufschnitten. Und natürlich unterscheiden sich die Veggie-Produkte gemäß ihrer Deklaration, sagt Warentesterin Ina Bockholt.
Bei den vegetarischen Produkten ist es so, dass sie einfach kein Fleisch enthalten, aber Ei oder Milch sind zulässig. Bei den veganen Produkten darf wirklich nichts Tierisches drin sein und die haben wir dann auch auf Tier-DNA geprüft und nichts gefunden.
In einzelnen vegetarischen Wurstersatzprodukten wird sehr viel Ei verarbeitet, bei veganen Aufschnitten vor allem Soja, Weizen und auch Erbsen. Zudem ist kein Wurstersatz frei von Zusatzstoffen. So enthielten fast alle Produkte beispielsweise Verdickungsmittel wie Johannesbrotkernmehl, um die Ware schnittfest zu machen. Oft kommen auch Geschmacksverstärker oder Farbstoffe hinzu. Doch trotz starker Verarbeitung gelten Veggie-Aufschnitte im Vergleich zur herkömmlichen Wurst in der Regel als gesünder.
Vor allem bei der Salami war das auffällig. Hier hatten die Produkte im Schnitt 2/3 weniger Fett als echte Salami. Besonders günstig sind Produkte, die mit Rapsöl gemacht sind, denn das Rapsöl liefert wertvolle Omega-3-Fettsäuren, die sind günstig fürs Herz-Kreislauf-System. Ungünstiger ist die Zutat Kokosfett oder auch Palmfett. Diese Fette sind reich an gesättigten Fettsäuren, eher nachteilig für Herz und Kreislauf.
Zwei Produkte erhielten allerdings die Bewertung mangelhaft. Bei der vegetarischen Mortadella von Wiesenhof wurden Listerien gefunden. Das sind Krankheitserreger, die vor allem Immunschwachen gefährlich werden können. Und in einer veganen Salami wurden zu viele Milchsäurebakterien und Verderbniskeime nachgewiesen. Aus der Marktbeobachtung weiß die Stiftung Warentest, dass Veggie-Produkte vor allem aus ethischen Gründen gekauft werden. Tiere sollen für die eigene Nahrung nicht geschlachtet werden. Verbraucher sollten darüber hinaus jedoch nicht erwarten, dass verarbeitete tierische Zutaten in vegetarischen Produkten immer aus artgerechter Haltung stammen, so Warentesterin Ina Bockholt.
Wir haben zum Beispiel die Hersteller von vegetarischem Aufschnitt gefragt, woher die Eier stammen. Und die meisten gaben an, dass sie aus Freilandhaltung stammen. Das bedeutet, dass hier Hühner Eier legen, die in großen Ställen gehalten werden können, die aber auch nach draußen dürfen. Wie gut nun der jeweilige Betrieb ist, das können wir nicht sagen.
12 von 20 untersuchten Veggie-Aufschnitten erhielten eine gute Gesamtbewertung. Ina Bockholt.
Der beste Aufschnitt im Test ist der vegetarische Schinkenspicker von Rügenwalder Mühle. Ein Lionna-ähnlicher Aufschnitt. Und in dieser Gruppe sind auch noch gut Alnatura-Veggie-Aufschnitt Paprika oder preiswerter Kaufland Take It Veggie. Beim Typ Salami sind zwei gut. Das ist die vegetarische Mühlensalami von Rügenwalder Mühle und Wie Salami Vegan von Heiler.
Und da auch die Verkoster geschmacklich relativ oft überzeugt wurden, spricht die Stiftung Warentest von einer empfehlenswerten Alternative zu herkömmlichen Wurstwaren.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Gleich folgen hier die Informationen am Mittag mit Dirk Müller und es geht unter anderem um den Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Georg Ehring.